Kurs 1, Klasse 4. Was ist authentisches Dharma? Ist der Themenbereich Nummer 1. Und wie wird man ein guter Schüler? Ist der Themenbereich Nummer 2. Warum ist das wichtig? Die Frage, was ist authentisches Dharma, ist, glaube ich, heute wichtiger denn je. Und sie hat gerade für euch eine ganz, ganz zentrale Bedeutung. Und das liegt daran, dass der Buddhismus im Westen, den wir gelehrt bekommen von unseren Lehrern, im Gegensatz zu den letzten 1500 Jahren in Tibet, als Laientradition überleben wird oder untergehen wird, weil wir im Westen keine monastische Tradition, keine Tradition der Klöster haben, wie sie in Tibet Jahrtausende lang eigentlich der Stützpfeiler war für die Übertragung dieser Lehren. Lama Marut und Geshe Michael sagen immer, der Westen wird eine Laientradition sein im Buddhismus, weil die gesellschaftlichen Voraussetzungen, die wir vorfinden im 21. Jahrhundert, keine Neuetablierung einer monastischen Tradition zulassen hier. Also es gibt natürlich buddhistische Klöster, aber in Relation zu dem, was wir insgesamt sehen an Buddhisten und wie sich die Welt, die buddhistische Welt entwickelt, ist das zumindest im Westen nicht mehr das dominante Paradigma. Wenn der Buddhismus sich nun wandelt und verändert von einer monastischen Tradition in eine Laientradition, dann fallen natürlich plötzlich ein paar Strukturen weg, die in der Vergangenheit ganz automatisch dafür gesorgt haben, dass das Dharma authentisch geblieben ist, indem es innerhalb der Klostermauern zirkuliert ist und innerhalb der monastischen Tradition eine klare Struktur vorgegeben war, was ist nun das richtige Dharma, was ist nicht das richtige Dharma, es Debatten gab und alle möglichen Arten von Mechanismen, das Dharma authentisch und rein zu halten. Ein paar von diesen, ich sag mal, leitenden Prinzipien, die in einem Kloster gelten, habt ihr auch noch zur Verfügung, weil wir natürlich auch in einer Laientradition eine starke Beziehung zu unserem Lehrer haben, ja, und das für uns der Garant ist, dass die Übertragungslinie, in der das Dharma übermittelt wird, die ungebrochen ist seit dem Buddha, dass die auch aufrechterhalten wird. Aber trotzdem ist es natürlich nicht ganz einfach, in unserem Alltagsleben und in unserem Laienleben diese Tradition authentisch zu halten. Und was noch wichtig ist und was die Lehrer in unserer Linie immer sehr intensiv betonen, das Dharma im Westen befindet sich natürlich in einem permanenten Wandel und wir sind diejenigen, die sicherstellen müssen, dass es authentisch bleibt im Sinne der Prinzipien, die wir jetzt hier gleich in dieser Klasse 4 diskutieren, aber sich trotzdem so weiterentwickelt, dass wir unter westlichen Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einen vernünftigen Umgang mit diesen Lehren finden. Lama Marut hat dafür einen schönen englischen Begriff geprägt oder einen schönen englischen Satz geprägt, der da heißt Morphing Buddhism without losing its core. Also Morphing im Sinne von das Anpassen an die westlichen Traditionen und die westliche Gesellschaft und die westliche Lebensrealität. Und das gleichzeitig bedingte Grundprinzip, den authentischen Kern zu bewahren oder an Stellen, wo man davon abgekommen ist, wieder dazu zurückzukehren. Viel von diesen Prozessen, die in Morphing Buddhism Without Losing Its Core laufen, werden euch ganz persönlich betreffen, weil ihr vielfach entscheiden muss, ist das, was ihr zu hören bekommt, authentisches Dharma oder ist es Unsinn? Ja, und weil ihr in eurer eigenen Interpretation dieser Teachings zu den richtigen Schlüssen kommen müsst. Und wir haben das schon ein paar Mal besprochen in den ersten Teachings. Wir sind ja nun in einem Ast der Gelugpa-Tradition gelandet, der sich in vielerlei Hinsicht mit der Gelugpa-Orthodoxie angelegt hat, ja, und der keineswegs ohne Konflikte mit vielen anderen buddhistischen Linien und Traditionen existiert. Und unsere Lehrer haben diesen Leitsatz Morphing Buddhism without losing its core. Was ist authentisches Dharma und wie ist es im Leben, im Westen tatsächlich lebenswert? So interpretiert, wie sie es ohne den Kern der Lehren zu verletzen, hier für angemessen hielten. Geshe Michael, das wissen viele von euch, hat für viel Aufsehen gesorgt für über 10 Jahren, als er eine spirituelle Partnerschaft mit Lama Christi öffentlich gemacht hat, die jahrtausende lang im Prinzip in den Bereich des Secret Practices gefallen ist, weil er gesagt hat, unter westlichen Rahmenbedingungen ist die Secrecy, also die Privatheit dieser Praxis in der Form nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und deswegen glaube ich, dass man den authentischen Kern des Buddhismus am besten bewahren kann, wenn man diese Regel eben großzügig interpretiert und es ein Stück weit anders lebt heute im Zeitalter von YouTube und Facebook und Flickr und Instagram und so weiter, als das vielleicht 1500 Jahre hinter tibetischen Klostermauern funktioniert hat. Und viele andere Dinge letztlich auch. In dieser Linie hat jeder der Lehrer, der uns vorausgefolgt ist in dieser Tradition, seinen Beitrag dazu geleistet, den Buddhismus ein Stück weit zu verändern und zu modifizieren und ihn gleichzeitig authentisch zu halten. Ja. Geshe Michael hat begonnen, das Ganze in DCI auch für Business People zu lehren und er hat eben im Bereich der Spiritual Partnerschaft, also der platonischen Freundschaft in dem zwischen Mann und Frau einen Meilenstein gesetzt in seiner Interpretation dieser Beziehung. Sein eigener Lehrer Ken Rinpoche war einer der ersten tibetischen Buddhisten, die diese Lehre überhaupt im Westen praktiziert haben und die beispielsweise eine volle tantrische Initiation an westliche Schüler weitergegeben haben, die jetzt in dieser Linie Bestandteil ist der Übertragung und haben damit auch letztlich zu irgendeinem Zeitpunkt immer gegen ungeschriebene Gesetze verstoßen, von denen man eigentlich sicher war, sie machen den Kern dieser Lehre aus. Und sie haben Mut bewiesen, sich ein Stück weit anzupassen an die Rahmenbedingungen, die wir hier tatsächlich haben. Lama Marut und Geshe Michael haben beide gesagt, der tibetische Buddhismus ist eigentlich tot, weil die Annexion von Tibet durch China so weit fortgeschritten ist, dass die tibetische Kultur in dieser Form, wie sie diesen Buddhismus hervorgebracht hat, eigentlich untergegangen ist und in dieser Form nicht mehr zu bewahren ist. Und jetzt lebt der Buddhismus in uns weiter. Ja? Er lebt in diesem Teaching weiter, in diesem Moment, wo ihr mir zuhört. Er lebt in vielen weiteren Teachings in dieser Linie, jeden Donnerstag und an vielen Orten dieser Welt weiter. Und ihr seid genauso Teil jetzt dieser Übertragungskette und damit auch Teil des Anpassungsprozesses, den diese Lehre tatsächlich im Westen durchmachen muss. Und da ist es wichtig, dass sie sich anpasst an die Rahmenbedingungen, unter denen wir heute leben, aber ohne deswegen den Kern zu verlieren und ohne den Kern der Praxis zu ruinieren. Und ihr müsst in der Lage sein zu erkennen, was ist eigentlich authentisches Dharma und was ist kein authentisches Dharma. Und das ist gar nicht so einfach. Also wenn man jeden Tag irgendwo mal ein paar Minuten damit verbringt, auf YouTube oder sonst irgendwo im Internet irgendwelche buddhistischen Topics zu suchen, dann kommen einem die absurdesten Thesen, die absurdesten Teachings und die völlig wahnwitzigsten Interpretationen unter. Und man ist schon aufgerufen, sich sehr intensiv in seiner Linie mit dem authentischen Dharma zu beschäftigen, um unterscheiden zu können, was von dem ist denn eigentlich grober Unfug und was von dem ist ein authentisches Teaching, was auf die Lehren des Buddha zurückzuführen ist. Was ist also authentisches Dharma? Authentisches Dharma ist, und da zitiere ich jetzt die Unterlagen, die euch vorliegen, Dharma, dass es wert ist, studiert zu werden, und Dharma, welches du praktizieren kannst. Der gesamte Kanon der Lehren teilt sich auf in zwei Grundsysteme. Das eine wird bezeichnet als Kangyur, und Kangyur sind die Texte, die ursprünglich zurückgehen auf die Originallehrreden, die der Buddha selbst gesprochen und selbst gelehrt hat. Das sind insgesamt 1108 Bücher. Andere Quellen sagen, es sind 1169, also irgendwo zwischen 1100 und 1200 Büchern sind das, die sich auf die ursprünglich 108 Lehrreden des Buddha beziehen. Und die würde man sich aneinanderreihen, etwa 70.000 Seiten Text ergeben. Interessanterweise sind davon erst etwa 25% überhaupt ins Deutsche übersetzt, ja, und davon ins Englische übersetzt und davon vielleicht 1% ins Deutsche, unter anderem diese 15 Seiten, die hier vorliegen, dank der gemeinsamen Aktion von Brigitte und einigen anderen, die das übersetzt haben. Eva und Ulrike, vielen Dank an dieser Stelle, die das mit übersetzt haben. Also der Grad dessen, was wir hier aus den Ursprungsmaterialien überhaupt noch schon verfügbar haben, der ist noch gar nicht umfassend. Und auch da kann man die Lebensleistung von Geshe Michael überhaupt nicht hoch genug ansetzen, der mit ACIP seit Jahrzehnten daran arbeitet, viele dieser Kangyur und Tengyur-Schriften zu übersetzen, zu konservieren, einzutippen, digital verfügbar zu machen und dabei nebenbei auch über dieses ACIP-Projekt auch noch den Lebensunterhalt von vielen Dutzend oder einigen hundert Tibetern sicherstellt, die in diesem ACIP-Projekt diese Texte eingeben. Also da hat Geshe Michael unglaubliche, unfassbare Verdienste erworben, diese Texte zu konservieren und für uns verfügbar zu machen. Und er hat auch wirklich Unglaubliches geleistet darin, das, was sich in den 70.000 Seiten Kangyur-Texten verbirgt und in den 160.000 Seiten etwa Tengyur-Texten. Das sind nämlich dann die Interpretationen und die Kommentare auf diese ursprünglichen Kangyur-Texte, dass er diese in ein für uns handhabbares Kompendium von 18 ACI-Kursen Sutra und 18 ACI-Kursen Tantra zusammengefasst hat. Also wir haben quasi eine mundgerechte, vorgekaute, im Westen einmalige Zusammenfassung in für uns in kleinen Paketen lernbarer und handhabbarer Form dieses Wissens. Und ich kenne keine andere Linie, keine andere Tradition und keine andere Schule, die das in dieser Form tatsächlich tut. Unglaublicher als in dieser ganzen Sutra-Welt wird das dann noch in Tantra, weil es gibt im Westen relativ viele verfügbare Sutra-Teachings, aber eine Linie, die im Prinzip eine komplette, über Jahrtausende nur in Tibet praktizierte tantrische Initiation vornimmt für diejenigen, die sich auf dem Sutra-Pfad bewährt haben und die auch ein komplettes Theoriepaket mitliefert in Form dieser 18 ACI-Kurse. Damit ist quasi diese Linie und diese Richtung eine, ja, wie soll ich sagen, eine völlig einmalige Ausnahme, die es sonst nicht gibt. Und jeder von euch ist gut beraten und hiermit vielleicht ein klein bisschen motiviert, schon im ACI Kurs 1 an diesen ACI Kursen dran zu bleiben und sich irgendwann auf diesem Weg in den Sutra-Kursen und auf dem Weg über einen Lehrer und auf dem Weg über viele Diskussionen mit diesem Lehrer auch darauf vorzubereiten, eines Tages auf die Secret Teachings Zugriff zu erhalten und eben dann diesen Weg weiterzugehen, den ihr hier begonnen habt zu beschreiten. Also, Tengyur sind die Kommentare, die Interpretationen, die ausführlichen Beschreibungen dieser ursprünglichen Kangyur-Texte. Und in diese zwei Klassifikationen teilt sich im Prinzip das gesamte buddhistische Wissensempire auf. Kangyur, wie gesagt, Texte etwa 70.000 Seiten, Tengyur etwa 160.000 Seiten in etwa 4.000 Bänden, auch davon erst ein Bruchteil für uns heute zugänglich und übersetzt, deutlich weniger als bei diesen Kangyur-Texten und auch in dem Bereich Tengyur viele, viele, viele Texte, die Geshe Michael in Bibliotheken wiederentdeckt hat, die er in alten Klöstern gerettet hat, die er aufbereitet in dem ACIP, um sie zu digitalisieren und uns tatsächlich zugänglich zu machen. Was also macht tatsächlich ein Teaching authentisch und was ist dann am Ende authentisches Dharma? Das sind im Wesentlichen drei Faktoren. Faktor Nummer eins, es muss sich zurückführen lassen auf eine Quelle im Kangyur, also auf irgendeine Referenz, die der Buddha selbst gesprochen hat. Es muss also auf eine seiner 108 Lehrreden, zusammengefasst in diesen 1108 oder 1169 Büchern, in irgendeiner Form zurückführbar sein. Ja. Punkt 2. Diese Lehre sollte von unseren Lehrern in unserer Linie von echten Meistern verstanden, kommentiert, von Fehlern befreit, zusammengefasst und wiedergegeben sein. Also flapsig formuliert, es sollte mal jemand drüber geschaut haben über die alten Sanskrit-Texte, unter Umständen Inkonsistenzen entdeckt oder Übersetzungsfehler beseitigt haben, und sollte das in einer für uns verständlichen Form zusammengefasst haben. Nummer 3. Wir sollten als Schüler erkennen, dass die Anwendung und das Leben dieser Lehren in unseren Lehrern, von denen wir sie beziehen, eine Veränderung vorgenommen hat. Also, dass sie etwas in ihnen bewirkt hat und dass sie etwas in ihnen verändert hat. Und wenn ihr länger dabei seid, wenn ihr intensiver dabei seid und wenn ihr euch einlasst auf diese wunderbaren Lehrer in dieser Linie, dann werdet ihr plötzlich Effekte feststellen, wo ihr das Gefühl habt, ihr sitzt Geshe Michael gegenüber und jenseits der Worte, die akustisch in Schallwellen durch den Raum gehen, passiert irgendwas darüber hinaus. Ihr nehmt wahr, dass Wissen, Erkenntnis, Veränderung irgendwie von ihm zu euch fließt. Ja, das ist ein bisschen schwer in Worte zu fassen. Und Lama Marut, mein Lehrer, sagt immer, das echte Dharma ist nicht in Worten zu beschreiben, sondern das muss man erfahren und alle Versuche, das zu beschreiben, sind eigentlich nur ungenügende Mechanismen, weil es nicht in Sprache zu fassen ist. Aber dieser dritte Punkt bedeutet, euch wird irgendwie klar mit einem eurer sechs Sinne, diese Lehrreden müssen in dieser Person, die mir gegenüber sitzt und die mir dieses Teaching vermittelt, haben die anscheinend irgendwas bewirkt. Irgendwas in denen, ja, nehme ich wahr. das irgendwie anders ist als bei vielen anderen Menschen, die ich wahrnehme. Und ich nehme wahr, es hat in ihnen eine Veränderung bewirkt und es hat in ihnen Fähigkeiten, Eigenschaften, Attribute hervorgebracht, die diese Anwendung der Lehrreden tatsächlich hervorgebracht hat. Und das ist ja das Wichtigste an dieser ganzen Praxis. Sie ist am Ende des Tages eine Anleitung. Ja, sie ist eine Bedienungsanleitung für Meditation, sie ist eine Bedienungsanleitung für Verständnis, sie ist eine Bedienungsanleitung für das, was wir damit tun sollen. Aber die eigentlichen Früchte liegen in der Anwendung und nicht im Studium dieser Texte. Das Studium dieser Texte ist extrem wichtig und es ist wichtig, authentisches Dharma zu verstehen, zu erkennen und weiterzugeben, weil sonst habe ich die falsche Bedienungsanleitung. Ja, also insofern muss ich, und das ist das Thema der heutigen Stunde, muss ich sicherstellen, dass ich die richtige Bedienungsanleitung kriege, aber ich muss es dann anwenden und ich muss, das ist der dritte Punkt, bei meinen Lehrern feststellen, hat bei denen offensichtlich die Anwendung dieser Lehrreden zu etwas geführt, was ich wahrnehme als außergewöhnlich, als besonders, als heilig, als in irgendeiner Form von der Norm abweichend. Wie gesagt, ein bisschen schwer in Worte zu fassen. Der eine oder andere von euch, der schon einige Sessions mit Geshe Michael oder Lama Mahut oder Venerable Phil oder Venerable Ningpo oder irgendjemand anderen in dieser Linie erlebt hat, wird vielleicht so ein bisschen fühlen oder verstehen, was ich jetzt versuche klarzumachen und was ich versuche darzustellen. Das ist der dritte wichtige Punkt. Also Nummer eins, zurückzuführen auf den Buddha. Nummer zwei, von Fehlern bereinigt, konsolidiert, überschneidungsfrei, aufgeschrieben, durchdacht, angewendet, und sichergestellt, dass über die Übertragungslinien keine falschen Ideen hineingelangt sind. Und sie sollen zu Realisierungen, zu Erkenntnissen, zu Veränderungen im Wesen, positiven Veränderungen im Wesen derjenigen geführt haben, die sie uns nahebringen. Warum müsst ihr dieses authentische Dharma erkennen? Ihr müsst es erkennen, weil ihr, um mich zu wiederholen mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, weil ihr tagtäglich buddhistischen Ideen ausgesetzt seid, die kompletter Unsinn sind, die einfach falsch sind, die im Rahmen dieser Lehren die drei Kriterien nicht erfüllen. Einer dieser Punkte, der beispielsweise immer wieder durch die Blogs dieser Welt geistert, ist, kann es im Westen einen Buddhismus geben, der ohne den Gedanken der Reinkarnation auskommt? Ja. Darüber existieren ganz unterschiedliche Meinungen. Die Meinung in unserer Linie ist, es ist einfach kompletter Unsinn. Alle Ideen, die sich rund um Karma drehen, alle Ideen, die sich um Causality drehen, alle Ideen, die sich später um Befreiung, Erleuchtung, Nirvana drehen, bedingen zwingend, dass wir uns eine Existenz vorstellen können, die mehrere körperliche Zyklen umfasst und eben nicht nur dieses eine Leben in diesem einen Körper beinhaltet. Was mache ich jetzt, wenn ich beginne, mich auf diesem Pfad zu bewegen und mir dieses Konzept der Reinkarnation noch sehr spanisch vorkommt? Ja. Und ich mir denke, na, ich weiß nicht, wem ich glauben soll, denen, die sagen, es gibt auch einen westlichen Buddhismus ohne, oder denen in dieser Linie, die klar darlegen, warum ein Buddhismus ohne den Gedanken an eine Reinkarnation gar nicht funktionieren kann. Und da war der Rat, den ich von meinen Lehrern immer auf den Weg mitbekommen habe, wenn du diesen Gedanken heute nicht verstehst, dann verwerfe ihn nicht als Unsinn, sondern lege ihn mal aufs Regal. Lama Marut immer wörtlich, put it on your shelf. Ja, und nimm es wieder heraus, wenn du in der Lage bist, es tatsächlich zu verstehen. Und dieser Rat ist einer der wichtigsten, den ich in meiner spirituellen Karriere und in der buddhistischen Karriere als Schüler auf diesem Weg mit auf den Weg bekommen habe, weil er verhindert, dass sich Erkenntnis- und Lernblockaden aufbauen, indem man in seinem Geist Samen pflanzt, weil man Dinge zurückweist, die man zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht versteht. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich am Anfang sehr skeptisch war, was ein Konzept der Reinkarnation betrifft, weil ich mir das mit meiner christlichen Vorprägung nicht so richtig vorstellen konnte, wie das denn eigentlich funktionieren soll. Und ich habe damals den Rat meines Lehrers befolgt und habe mir gedacht, könnte ja sein, dass es so ist. Ja, keine Ahnung, ich lege das jetzt einfach mal zur Seite und ich beschäftige mich später damit. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich irgendwann Monate später einen Abendspaziergang mit meinen Hunden gemacht habe und ich bin durch den Park gelaufen und ich habe über Gott und die Welt nachgedacht und auf einmal begann sich in meinem Kopf ein Schalter umzulegen und zwar so, wie wenn man auf dieses Zerrbild von der alten Dame und dem jungen Mädchen guckt. Ja, also ich konnte bis dahin immer nur die alte Frau sehen und dann plötzlich flippte das um, ja. Und ich dachte mir in diesem Moment mit dieser Reinkarnation, es ist eigentlich komplett logisch, völlig konsistent, es kann gar nicht anders sein. Und wie konnte ich eigentlich jemals denken, dass es anders sein könnte als so? Ja, konnte mich aber zum Glück noch erinnern, dass ich mal gedacht hätte, es könnte anders sein und habe in dem Zusammenhang bemerkt, hoppla, da ist jetzt irgendwas passiert. Ja, da ist irgendein Schalter umgeswitcht und da ist irgendwie ein neues Konzept in meinen Geist eingepflanzt, was ich in diesem Moment verstanden habe. Und es waren Monate, nachdem ich im Prinzip das erste Mal darüber gehört hatte und nachdem ich skeptisch war an der Stelle und nachdem ich mir nicht 100% sicher war, ob das tatsächlich der Fall ist. Das ist gleich so ein bisschen die Überleitung auf den zweiten Teil des heutigen Teachings. Was sind denn eigentlich die Voraussetzungen, die drei Voraussetzungen für einen guten Schüler? Die erste habe ich euch gerade genannt. Er hat keine vorgefassten Meinungen, keine Dogmen und ist bereit, die Dinge auf eine neue Art zu sehen. Für Geshe Michael ist dieses die erste Episode aus seiner Starbucks-Trilogie, ja, weil er den guten Student vergleicht mit einer Starbucks-Kaffeetasse. Ja, und seine Analogie geht so: Die Starbucks-Kaffeetasse, nämlich der gute Student, muss drei Voraussetzungen erfüllen, damit sie funktioniert. Die erste ist, es darf kein Deckel drauf sein. Ja, also ich muss dem Lehrer erlauben, auch in diese Kanne, in diesen Becher neues Wissen hineinzukippen. Und der Student, der mit verschränkten Armen in das Teaching geht und sich denkt, naja, eigentlich bin ich Christ und glaube an die Existenz eines Creator Gods und deswegen glaube ich an nichts anderes. Ja, der hat einen Deckel auf seiner Tasse und ist nicht bereit, sich ernsthaft und vor allem unvoreingenommen mit den Dingen zu beschäftigen, die der Lehrer ihm mit auf den Weg gibt. Ist es nun falsch, einen christlichen Hintergrund zu haben und einen Schöpfergott zu haben und daran zu glauben? Nein, natürlich nicht. Ja, falsch ist nur zu sagen, das ist meine hundertprozentige Weltsicht, von der werde ich kein Jota abweichen, alles andere ist unsinnig und falsch. Und jetzt höre ich mir das vielleicht maximal an, um mich in meiner Überzeugung zu bestätigen, dass es ein großer Unsinn ist. Wenn ich diese Geisteshaltung an den Tag lege, werde ich die Teachings nicht verstehen. Ich werde keine Samen pflanzen, die zu plötzlichen Umswitchen von Schaltern führen, wie ich sie euch gerade gesagt habe. Und ich werde mir den Weg versperren, diesen wunderbaren Kosmos an einem unglaublichen, faszinierenden, fantastischen und über Jahrtausende in Tibet konservierten Wissen, mir da den Zugang zu erschließen. Also, Starbucks-Tasse Nummer 1, kein Deckel auf der Tasse. Starbucks-Tasse Nummer 2, die Tasse sollte sauber und ausgewaschen sein. Weil, wenn sich noch Reste der Hühnerbrühe vom Vortag in der Tasse befinden und ich kippe Kaffee drauf, ist die Vermischung der beiden nicht lecker. Ja, und das ist das, was Lama Marut und Geshe Michael mir immer wieder mit auf den Weg gegeben haben, mit auf diesem Weg. Bau dir nicht deine eigene Holger-Wolf-Religion zusammen, in der ein bisschen Gott, ein bisschen Karma, ein bisschen Glaube, ein bisschen dieses, ein bisschen Esoterik, ein bisschen seltsame Mantren, die ich nicht verstehe, ich zusammenbaue zu Holger Wolfs Religion. Das war der Fehler vieler New Age-Ansätze und esoterischen Traditionen, die alle für sich genommen ein paar gute Ideen hatten, aber das Problem haben, dass sie sich aus allen möglichen Traditionen irgendwas zusammengeklaubt haben, was nicht konsistent war, nicht authentisch im Sinne dieser drei Regeln, die ich euch gerade gesagt habe, und deswegen nicht falsch war, aber einfach nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Es reicht nicht die Effekte in unserem Geist, die uns zur Befreiung führen und die uns zur Erkenntnis und zum Ablegen unserer gesamten Mental Afflictions oder Geistesgifte führen, die uns eines Tages in einen Zustand der Befreiung, des Nirvanas, der Erlösung, wie man immer das bezeichnen möchte, führen. Das funktioniert einfach nicht. Also Nummer zwei, wenn ich in dieser Tasse Hühnersuppe genossen habe, was völlig okay ist, dann spüle ich sie aus, bevor ich den Starbucks-Kaffee hineinfülle, weil sich diese beiden Dinge nicht vermischen sollten. Nummer drei der Starbucks-Analogie, meine Starbucks-Tasse sollte einen Boden haben. Ja, einen Boden sollte sie deswegen haben, dass ich in der Lage bin, diese Teachings im Bild des Kaffees auch in der Tasse zu behalten und sie nicht einfach durchrauschen und im Boden versickern. Heißt, ich sollte ein gewisses Mindestmaß an Disziplin aufwenden, diese Teachings, die ich von meinen Lehrern übermittelt bekommen habe, auch tatsächlich zu verstehen, sie zu lernen, sie anzuwenden, mich dadurch weiterzuentwickeln und sie eines Tages tatsächlich auch weiterzugeben. Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie Lama Mahut eines Tages vor nicht allzu vielen Jahren sagte, ihr seid die nächsten Teacher in dieser Linie. Und ich mir gedacht habe, wir Teacher, haha, wie lustig. Ja, und ich meine, jetzt sitzen wir hier und machen genau das. Und in 3 Jahren sitzt ihr hier und habt eure eigenen Students und habt eure eigene Webcam. Also ich habe keine eigene, ich leih mir die von Brigitte, aber ihr habt dann eure eigene bis dahin. Und die Dharma Webcam und bietet diesen Kurs an. Ja, und ich konnte mir das vor nicht allzu ferner Zeit in keinster Weise vorstellen und jetzt ist genau das eingetreten, zum Glück, was Lama Maud mir damals schon prognostiziert hat. Nummer eins nochmal, keine vorgefassten Meinungen, Offenheit und bereit, die Dinge anzunehmen und sie aufs Regal zu legen, wenn ich sie jetzt noch nicht verstehe. Im Rückblick meines eigenen spirituellen Weges habe ich mir persönlich das Christentum versaut durch die Nichtbeachtung dieser Regel. Ja, also ich habe damals nach der Konfirmation in meiner Pubertätsrevolution mir gedacht, was soll das sein? Jungfrauengeburt, ja, irgendwie wollt ihr mich alle verarschen, das ist doch nicht euer Ernst jetzt, ja. Was für ein Käse, was für ein Unsinn, ja. Wer so einen Unsinn verzapft, muss auch sonst falsch liegen. Also mit diesem Verein will ich erstmal nichts zu tun haben. Ja. Die Folge dieser etwas unklugen und vielleicht im jugendlichen Übermut getroffenen Ablehnung war 20 Jahre Verzicht auf eine spirituelle Praxis. Ja, kein Christentum, kein gar nichts. Einfach in den Tag hinein leben und mit den Irrungen und Wirrungen, die das Leben so bereithält, ohne ein spirituelles Gerüst irgendwie klarkommen müssen. Und ich habe schon einen Preis bezahlt für den Verstoß gegen das, was, wie gesagt, Dharma Mahatmya mit auf den Weg gibt, nämlich, wenn du etwas nicht verstehst, lehne es nicht ab und rejecte es nicht, weise es nicht zurück als Unsinn, sondern lege es einfach mal so würdevoll und gütig und voll Vertrauen deinem Lehrer gegenüber aufs Regal. Und eines Tages wird der Tag kommen, an dem du es tatsächlich verstehst und an dem du auch in der Lage bist, das tatsächlich nachzuvollziehen. Und wie gesagt, ich habe das am eigenen Leib erfahren, einmal negativ, ja, und habe die Konsequenzen davon erfahren und einmal positiv, dass sich plötzlich nach einigen Monaten neue Türen öffnen im Denken, neue Blickrichtungen eröffnen und auf einmal versteht man Dinge, die einem vorher verschlossen geblieben sind und die man lange etwas ungläubig und staunend geguckt hat auf diesem Regal, aber sie nicht wirklich verstanden hat. Und das liegt an zwei Dingen oder an drei Dingen. Das erste ist, wir müssen die Samen pflanzen, die uns das Verständnis dieser Dinge ermöglicht. Ja, und es dauert einen Moment, bis die aufgehen. Da gibt es ein Time Gap, einen zeitlichen Verlauf, eine zeitliche Lücke zwischen der Art und Weise, wie wir den Samen pflanzen für das Verständnis dieses Gedankens und dem tatsächlichen Verständnis. Und das Zweite ist, wir müssen unseren Geist erst vorbereiten und durch unsere Praxis so verändern, dass wir dann in der Lage sind, diesen Gedanken auch zu verstehen, durch Meditation und durch später, dann werdet ihr Mantren lernen und durch einige andere Dinge. Und zum Dritten, ihr werdet auch Mosaikstein für Mosaikstein an Wissen hinzufügen, was euch dann auch wieder in der Gesamtheit ist, erleichtert, einen bestimmten Gedanken zu verstehen, den ihr vielleicht heute noch nicht versteht. Also alles, was euch am Anfang ein bisschen merkwürdig erscheint oder nicht zu 100% nachvollziehbar, nicht zurückweisen, aufs Regal legen und es wird der Tag kommen, an dem ihr es dann versteht. Zweitens, nicht Versatzstücke unterschiedlicher spiritueller Traditionen in einem eigenen Laborexperiment zu einer privaten Ersatzreligion zusammenbauen, sondern sich für eine Richtung dieser Teachings entscheiden und diese zu leben. Das heißt überhaupt nicht, und ich möchte bitte nicht, dass mich dort irgendjemand missversteht, die anderen in irgendeiner Form abzulehnen. Ja? Die Linie, die wir verfolgen, die Lehren, die wir bekommen, sind wie ein Floß, mit dem wir den Fluss überqueren. Und wenn wir den Fluss überquert haben und einen Zustand der Befreiung erreicht haben, können wir dieses Floß loslassen, ziehen lassen und brauchen es nicht mehr. Und es gibt viele unterschiedliche Flöße, mit denen wir diesen Fluss überqueren können. Es gibt nicht nur das, auf dem wir stehen. Das Einzige, was diese Regel besagt, ist, ich kann nicht mit zwei Füßen auf unterschiedlichen Flößen stehen, weil dann werde ich in der Mitte des Flusses absaufen. Ich muss mich für eins entscheiden und damit den Fluss überqueren. Welches das ist, ist euch überlassen. Ihr habt euch für eine Richtung entschieden. Wäre sinnvoll, diese zu verfolgen. Aber das bedeutet nicht, dass wir irgendeine andere, entweder Tradition innerhalb der buddhistischen Linien, also eine Sakya-Tradition oder eine Theravada-Tradition, dass wir die in irgendeiner Form ablehnen. Und es bedeutet natürlich schon dreimal nicht, dass wir andere religiöse Traditionen, muslimische Traditionen, christliche Traditionen in irgendeiner Form ablehnen, schlecht machen oder als falsch charakterisieren. Jede Tradition hat für die Gläubigen, die daran glauben, zum jeweiligen Zeitpunkt die richtigen Antworten zu bieten. Euch hat euer Karma oder eure Vorsehungen in diese verschlagen, aber das bedeutet nicht, dass das für jeden so sein muss. Das kann für andere Leute einfach einen anderen Weg bedeuten. Und wir sind auf diesem Pfad natürlich aufgerufen, ganz große Toleranz gegenüber allen anderen Ideen und Gedankengebäuden walten zu lassen, die Leute auch auf einen spirituellen Weg führen. Der Dalai Lama selbst sagt immer, wer einen Glauben hat, soll ihn behalten, ja, und rät eigentlich ab von dem, was ich getan habe, nämlich den christlichen Glauben ein Stück weit hinter sich zu lassen und den Glauben tatsächlich zu wechseln. Ich habe das getan, keine Sekunde bereut, und im Übrigen habe ich durch das Verständnis der buddhistischen Tradition einen sehr liebevollen Neuentdecken meiner christlichen Wurzeln realisiert und plötzlich Dinge dann wieder verstanden durch die Samen, die ich gepflanzt habe, die ich mit 15, 16 wütend von mir gewiesen und vehement abgelehnt habe. Und ich habe sie auf einmal in völliger Klarheit begriffen, wie ich sie eigentlich damals hätte schon begreifen sollen. Ja. Aber das war nur ein Nebenaspekt. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Nein, eigentlich habe ich es zusammengefasst, und ich wollte euch noch kurz die Chance geben, Fragen zu stellen, wenn es denn welche gibt.
Ja, also ich hätte drei.
Okay.
Willst du sie alle hintereinander oder willst du sie stückchenweise?
Ich glaube, stückchenweise wäre mir lieber, dann muss ich sie mir nicht alle merken.
Alles klar. Die erste Frage, die ich habe, ich kriege die Balance nicht hin, weil ich finde, es ist ein sehr schmaler Grat zwischen dem, was du gesagt hast, auf deiner Seite, das gibt wahnwitzige Sachen da im Internet und grober Unfug, und diesem nicht ablehnen. Also wenn ich jetzt beurteilen möchte, es geht ja hier um authentisches Dharma, und ich soll ja als guter Schüler authentisches Dharma beurteilen können. Aber das ist schon die nächste Frage. Also ich glaube, das erste, sorry, die erste Frage ist halt, wie mache ich den schmalen Grat? Also ich beurteile authentisches Dharma, und was ist das dann? A, nicht. Aber das ist dann nicht so abzulehnen. Also wie weit gehe ich, um dann kein Schism? Ich meine, es gibt ja viele Sachen, die gesagt werden, man soll kein Schism createn und keine divisive speech und so weiter. Das sagtest du ja am Schluss. Das habe ich gleich am Anfang schon gedacht. Oder der schmale Grat ist zwischen identifizieren und werten vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht gehst du da noch mal kurz drauf ein.
Ja, du hast recht, es ist natürlich ein schmaler Grat, und die Kunst besteht ja im Prinzip darin, dass ich durchaus eine Lehre als falsch bezeichnen darf, ohne die Person, die dahinter steht, nun als Idiot zu charakterisieren. Ja, also wenn ich ein YouTube-Video sehe, in dem jemand sagt, eine buddhistische Tradition im Westen kann völlig problemlos ohne das Konzept der Wiedergeburt auskommen und das ist völlig im Einklang mit den Lehren des Buddha, würde ich sagen, nein, diese Aussage ist falsch. Ich übernehme sie nicht in mein Repertoire an Lehren, ja, sondern ich bin aufgrund des Studiums der Teachings in dieser Lineage überzeugt davon, dass das genaue Gegenteil davon richtig ist. Ja. Also diese Art von Einordnen und diese Trennung in richtig oder falsch darf ich schon vornehmen und muss ich auch vornehmen, wenn ich beteiligt sein möchte in einem Prozess, der das Dharma im Westen authentisch und richtig hält. Was ich nicht tun sollte, ist dann zu sagen, und derjenige, der das gesagt hat, ist ein kompletter Trottel. Ja, sondern ich kann trotzdem liebevoll, würdevoll und mit einer großen Hochachtung vor der Person, mit der Person umgehen, ja, und das war einer der Punkte, wo ich gesagt habe, da fehlt uns ein bisschen die monastische Tradition, weil in der monastischen Tradition war die Kunst der Debatte, ja, in der es durchaus auch Gelächter und ein bisschen Spott und alles Mögliche gab auf den Klosterhöfen, aber lieb gemeint und ohne den anderen in seiner Person anzugreifen, war das ja ein über Jahrtausende gepflegter Mechanismus, um sicherzustellen, dass keine falschen Ideen sich verbreiten und dass das Dharma im Prinzip authentisch und intakt bleibt. Im Prinzip fehlt uns das heute ein bisschen und ihr müsst so ein bisschen die Debatte im Kopf führen mit dem YouTube-Video oder dem Artikel oder dem, was immer ihr da hört und liest.
Oder in der Sangha, ne? Also das finde
Oder
ich
in der
super.
Sangha, klar. Also,
Nee, super beantwortet. Hilft mir
ich habe
gerne. Ja.
noch eine Ich habe noch eine Randbemerkung. Ein bisschen Vertrauen gehört natürlich auch dazu. Gestern habe ich einen Skype-Call mit Venerable Ningpo, Eric Brinkman, gehabt. Und er hat mir so ein bisschen von seinen ersten Debattiererfahrungen erzählt. Und er hat gesagt, naja, die ersten Debatten, die er in einem Kloster mitbekommen haben, drehten sich um die Frage, ob die vier Grundlagen des Karmas, das machen wir in Klasse 6, ob die selbst existierend, also self-existing sind. Ja, und es hat jedes Mal der gewonnen in der Debatte, der gesagt hat, sie sind self-existent, ja, was natürlich falsch ist, ja, sie sind gemäß unserem Madhyamika-Verständnis von Emptiness nicht self-existent, und er hatte gesagt, es bedurfte schon einiges an Vertrauens und Glauben in das, was seine Lehrer ihm erklärt haben, dass er nicht in dieser Debatte dann sich von dem falschen Dharma im Prinzip quasi überzeugen lässt, was nur deswegen entstanden ist, weil derjenige einfach ein besserer Debattierer war und aus didaktischen Gründen nun mal vorexerziert hat, wie eine gute Debatte funktioniert.
Sehr schön, okay. Dann habe ich noch eine, und du hattest dieses Beispiel irgendwie gebracht, da ist jetzt einer mit der Reinkarnation, und wie hast du, wenn wir uns die drei Sachen anschauen, also ist es vom Buddha gesprochen, ist es gecleant oder kann ich das irgendwie erspüren, sag ich mal, in meiner Sprache? Welches hast du jetzt angewandt? Weil ich weiß jetzt nicht genau, welche von den dreien du angewandt hast. Oder würdest du nur sagen, ich weiß einfach, dass das nicht zum Dharma gehört? Oder wäre das dann Punkt 1? Und hast du auch Beispiele? Also ich finde 2 sehr schwierig, ne? Weil da kommt nämlich Vertrauen schon auch rein, ne? Also wie beurteile ich, woher weiß ich, dass jemand sorgsam das von Corruptions gekleant hat und so weiter. Wie wende ich 2 an, glaube ich? 1 und 3 sind mir recht eingängig.
Ja, also ich formuliere mal eine einfache Antwort. Wenn ich ein Teaching höre in meiner eigenen Lineage, von dem ich weiß, es ist in der Übertragungslinie, die wir am Anfang dieses Kurses erklärt haben, also wir jetzt, die vor euch sitzen, Geshe Michael, Ken Rinpoche, Trijan Rinpoche, Pavonka Rinpoche, bis hin zu Tsongkhapa und dann weiter als Begründer der Gelugpa-Linie und dann weiter bis zu Lord Buddha. Also wenn mir jemand aus dieser Linie gegenüber sitzt, dann kann ich natürlich schon mal mit einer etwas größeren Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Kurse und Materialien, die ihr unterrichtet, irgendwo authentisch sind. Das ist mal die einfache Antwort, das heißt, bei irgendeinem YouTube-Video kann man einfach mal per Default ein bisschen kritischer hingucken, als wenn man sich innerhalb der Linie tatsächlich befindet. Die komplexe Antwort wäre, naja, ich muss tatsächlich in allen dreien vergleichen. Ich muss überlegen, nach meinem Kenntnisstand der Lehrreden des Buddhas, ist dort Reinkarnation gelehrt worden? Ja, ist es definitiv. Kenne ich Kommentare, kenne ich weitere Schriften und so weiter, die Karma, Emptiness, Reinkarnation in einen logischen Zusammenhang gebracht haben und das zum Bestandteil der Lehre gemacht haben. Ja, davon kenne ich eine ganze Menge, die Heart Sutra, die Diamond Cutter Sutra und viele, viele andere mehr. Ja. Punkt 2 und Punkt 3, ich habe bemerkt, dass bei meinen Lehrern, die sehr intensiv davon ausgehen, dass das nicht das einzige Leben ist, dass sie viele, viele, viele vorher hatten und dass sie nun hoffentlich kein weiteres mehr haben, aber vielleicht, wenn dann nur sehr wenige, dass dieser Gedanke eine völlig neue Qualität in ihnen hervorgebracht hat. Also ich kann das genau an diesen 3 Kriterien prüfen.
Cool. Nee, toll, toll, das hat mir sehr geholfen. Und meine dritte Frage ist, glaube ich, jetzt kommen wir zu den 3 Qualities of a Good Student.
Ja.
Da hast du jetzt, also in den Unterlagen, die ich gesehen habe, da sind 3 andere Sachen genannt. Das, was du sagtest, sind ja die 3 Probleme des Gefäßes, ne?
Ja.
Und hier geht's ja um impartial intelligence and aspires to the highest goals. Das sind ja irgendwie 3 andere Sachen. Und das andere hatten wir in der Klasse 1 schon. Ich bin jetzt verwirrt, sozusagen. Sind das dieselben, nur anders formuliert, oder weißt du?
Ja, also ich verstehe es als das Gleiche.
Okay.
Und einmal eben positiv formuliert, einmal eher negativ formuliert, also im Sinne von ich habe einen Boden in meiner Tasse und das bedeutet, ich habe den Ehrgeiz, intensiv an meinem spirituellen Weg zu arbeiten oder dann eben in der negativen Formulierung, ich bin lazy, ich bin faul, ich habe keinen Antrieb daran zu arbeiten und diese Teachings fließen durch mich hindurch, ohne dass sie etwas bewirken in mir.
Also das praktisch wäre impartial, eins, keine Dogmen oder intelligent.
Ich weiß nicht genau, was du mit impartial meinst.
Ach Gott, wie haben wir es denn übersetzt? Ich habe leider jetzt nur das Englische vor uns. Wir haben das, das sind die drei Sachen, die in den Englischen Unterlagen als die drei Qualitäten eines guten Studenten genannt werden, hier an dieser Stelle.
Ja.
Das heißt nochmal impartial, da nicht. Was steht denn in dem Deutschen?
In dem Deutschen steht, er oder sie hat keine vorgefassten Meinungen und ist bereit, Dinge auf eine neue Art zu sehen.
Unvoreingenommen ist die Übersetzung.
Er hat das unvoreingenommen, genau. Dann ist das vielleicht und intelligent ist dieses nicht Zusammenbau, bau dir keinen Baukasten und das mit dem Boden ist, ja, das macht Sinn. Ist aber noch ganz schön, ist einfach noch mal ein bisschen anders. Aber das hast du sehr gut erklärt, das ist für mich dann letztlich klar. Also das ist genau dasselbe. Okay.
Okay, danke.
Dann bin ich durch. Vielen herzlichen Dank.
Danke auch.